das spielt jetzt für diese Rolle keine Saison.
Hallo und herzlich willkommen. 29. Folge Cover 2 Podcast. 74 Tage, 11 Stunden, 53 Minuten, 12 Sekunden bis zum Kickoff der neuen Season. Wird langsam Zeit. Simon, alles fit?
Jo, bei dir?
Ja, soweit, ne? England führt 3-0 gerade. Falls es dich interessiert.
Die einzige Gruppe, die in irgendeiner Form nochmal schön Fußball zeigt, auch wenn es immer gute Teams gegen schwache Teams sind, aber.
Ja, wird ein spannendes Spiel gegen Belgien dann. Am letzten Spieltag England-Belgien. Aber wir sind ja hier, um über Football zu sprechen. Mhm. Und haben heute die NFC South Preview für euch.
Dazu, nicht die AFC?
Nee, NFC.
Da haben wir jetzt Probleme.
Ist schon nicht wieder so. dazu ein bisschen News. Da hat sich die NFL diese Woche ja ziemlich zurückgehalten. Und dann die Bortles Mania am Ende. Wir haben sogar diese Woche wieder eine Empfehlung. Und zwar, wer es noch nicht gesehen hat, Keenum erklärt das Minnesota Miracle bei CBS Denver. Da ist er mit so ein paar Journalisten zusammen, hat da am Whiteboard mal erklärt, wie und wann und warum das Play zustande kam. Sehr nice. Hast du es mittlerweile geguckt? Ich hatte das ja vor ein paar Tagen
mal gesagt. Nein, noch nicht. Keine Zeit gehabt bisher.
Ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer meine Empfehlung wenigstens wahrnehmen. Nicht so wie du.
Also ja, nichts.
Okay. Dann fangen wir mal an mit den News. Und zwar haben wir Tom Brady. Ich meine, wir haben vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass mir das mega auf den Sack geht. Bei dir weiß ich das ja sowieso. Wenn über Tom Brady und seine Zukunft gesprochen wird und wie lange und ob er jetzt retired und bla bla bla. Aber jetzt hat er das erste Mal selber drüber gesprochen. Und zwar fielen unter anderem die Sätze sooner rather than later. Er denkt mehr darüber nach, als er es je getan hat. Also er sieht auch das Ende kommen. Und er spricht halt auch über Family und bla bla bla, wie seine Kinder neue Perspektive in sein Leben gebracht haben. Und ja, dass er nicht der Vater sein möchte, der so viel verpasst, etc. Ja, was meinst du? Zieht er jetzt durch bis 45 oder?
Der ist momentan wie alt? 40.
Ich glaube schon, ja.
5 Jahre ist schon krass. Also wenn das widerspricht sich komplett, wenn er sagt, er möchte mehr Zeit mit Family und Kinder und wenn er jetzt noch 5 Jahre weiterspielt, dann verpasst er eine ganze Menge.
Ja, 77 ist er geboren, also 41 schon. Also wird im August 41 so.
Ja, also von daher, das macht keinen Sinn. Ich meine, 5 Jahre... Da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Das ist für mich kein sooner rather than later. Genau. Das ist für mich ein later. Later.
Ja.
Also ich hätte jetzt gedacht, okay, sooner, da macht er vielleicht noch dieses und nächstes und so und dann hört er auf.
Jo.
Aber für 5 Jahre, ey, das wäre crazy.
Ja, kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie sich das jetzt sportlich entwickelt. Wir hatten ja die Patriots Preview-Folge noch nicht. Ist auch, glaube ich, unsere letzte, wenn ich so mal so ganz hinten auf meinem Schreibtisch auf dem Plan schiele.
Aber eine der letzten, ja, dürfte ja, die letzte doch, sein, wegen letzte. Jets und
genau.
Bills.
Ja. Ja, wird man sehen. Also, keine Ahnung. Ich glaube, wenn die jetzt dieses oder nächstes Jahr einen Super Bowl nochmal gewinnen, dann macht der safe Schluss. Sollte es nicht der Fall sein, könnte ich mir vorstellen, dass der Ehrgeiz bei dem dann doch nochmal überwiegt und der nochmal durchzieht. Vielleicht auch abhängig davon, was jetzt nochmal an drafttechnisch bei denen passiert, was da in den nächsten 2 Jahren kommt, wie die da den Übergang machen wollen, weil ich meine, Garoppolo ist ja, wie alle wissen, weg.
Oh.
Wird man dann sehen. Gut, haben wir das auch abgeschlossen, müssen wir nicht ewig drüber reden. Anderer Quarterback, der diese Woche in den News war, können wir auch wieder News der Woche küren. Jameis Winston, und da möchte ich uns mal ein bisschen für loben, weil, what a timing.
Ja.
Heute über die Bugs in der Preview und
Ich habe
dazu.
den Tipp, ich habe den Tipp gegeben. Jetzt extra vor gut zwei Wochen, als wir wussten, dass wir das heute machen.
Nee, James Winston sieht sich auch eine Sperre, sieht eine Sperre bevor, oder dem steht eine Sperre bevor. Es geht zurück auf einen Vorfall von 2016. Über den sportlichen Aspekt reden wir dann gleich, wenn wir über die Bugs sprechen. März 2016 soll eine Uber-Fahrerin belästigt haben. Ja, Anklage gab es damals nicht, also die hat auch keine, hat ihn nicht angezeigt oder so. Aber die Liga an sich untersucht wohl schon seit 2017. Winston hat sich damals schon dazu geäußert, hatte gesagt, dass da was kommen wird. Also die Geschichte wirft mir fälschlicherweise unangebrachtes Verhalten vor, bla bla bla. Er meinte, er wäre verwechselt worden im Auto und ja, es wäre ein falscher Bericht etc. Naja gut, wenn jetzt die Liga sagt, 3 Spiele sollen es werden. Ich weiß nicht, wie falsch das dann noch sein kann, aber ich meine,
Ja.
weiß nicht, ob es reicht, da im Auto gesessen zu haben, um dafür 3 Spiele gesperrt zu werden.
Ja, er hat schon ein bisschen heavy. Also es ist alles so wirr und durcheinander. Genau wie die Geschichte mit Martavis Bryant. Das soll was kommen.
Ja,
So,
genau.
aber
Ich meine,
ja,
vielleicht zieht sich das
warum
bei
und
Bryant jetzt
was?
auch noch 2 Jahre hin, bis da dann irgendwann was rauskommt und wir
Okay.
erinnern uns dann in 2 Jahren.
Ja, also auch ein ultra beschissener Zeitpunkt jetzt auch noch für ihn. Wir sprechen mal gleich noch drüber über die Bucks sowieso.
Ja.
Aber nach der Saison und so weiter und jetzt direkt sowas.
Nicht wirklich gut.
Ne. Aber wobei das ja schon. Also ich habe jetzt des Öfteren auch mal ja Kommentare zu ihm persönlich in Anführungsstrichen gelesen, dass der halt wirklich schon immer so ein komischer Dude gewesen sein soll.
Okay.
Also zu College-Zeiten schon halt nicht so ruhig vor sich hin spielt, sondern hat er immer irgendwelche Nebengeräusche. Ich meine, das war ja auch klar, als er damals gedraftet wurde,
Ja, klar.
dass da immer so Nebengeräusche waren und ob das alles so smooth über die Bühne geht und dass er nicht mal irgendwie Probleme kriegt und ja gut, das ist er jetzt, März 2016 hat er gesagt, ne? Ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, fast über 2 Jahre.
Ich meine, seitdem hat er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen.
Ja, was wir zumindest bisher nicht rausgefunden haben, ne? Also es ist halt von beiden Seiten Schwachsinn. Ja, mal von ihm, weil klar bringt er sich irgendwo selber in die Lage, weil er so einen gewissen Ruf hat. Aber B, das ist jetzt von 2016 und jetzt wird das aufgewärmt. Frage ich mich auch immer, warum.
Ja, weil die Liga erst seit November 2017 jetzt, wie gesagt, untersucht. Also, die untersucht jetzt erst seit irgendwann letztes Jahr, Mitte der Saison. Keine Ahnung, wenn die da jetzt irgendwie zu einem Ergebnis erst gekommen sind, dann ist trotzdem, wie du schon sagst, es ein bisschen komisch, dass das sich so lange hinzieht. England führt übrigens mittlerweile 4:0 und Harry Kane schießt gerade seinen zweiten Elfmeter.
Ja, das ist, und die wollen Belgien anscheinend streitig machen. Ne? Das reicht ihnen noch ein Unentschieden. Bin mal gespannt. Ja, ach nee, also wie gesagt, schwierig, da ist er drin, 5-0.
Ja.
Wie gesagt, ganz bitterer Zeitpunkt allgemein, hat er sich irgendwo selbst zuzuschreiben, wie die NFL allgemein mit diesen Geschichten umgeht, finde ich auch irgendwie komisch. Ja, und mehr müssen wir dann abwarten.
Genau. Ja, dann haben wir noch eine ganz kleine News, und zwar die Broncos haben endgültig das Sports Authority Schild vom Stadion abgebaut. Es war sogar, wurde sogar in den Massenmedien darüber berichtet, also nicht Massenmedien, sondern in den nationalen NFL-Medien darüber berichtet. Wundert mich ein bisschen, dass sie immer noch keinen Sponsor gefunden haben fürs Stadion. Man sollte ja meinen, NFL-Teams sollten da nicht so die Probleme haben. Aber Sports
Gehört.
Authority,
Nee, erzähl.
Sports Authority ist ja schon vor ein paar Jahren pleite gegangen und das blieb halt trotzdem drauf, das Schild. Trotzdem hat zwar jeder eigentlich nur noch Mile High gesagt. Aber ja, ich hoffe, dass da so als Fan, dass da demnächst was gefunden wird, weil gerade wenn man sich mal die anderen Stadien so anguckt, die werden alle doch ordentlich moderner. Und da hängt das Mile High ein bisschen nach. Das hatte ich im Podcast so schön gehört. Die hatten davon gesprochen, dass sie endlich seit, ich glaube, letztem Jahr, dass es da WLAN gab oder gibt. Das war so eine der Innovationen und dass wohl gerade die Sponsoreneinnahmen für so Modernisierungsarbeiten gar nicht so unwichtig sind. Von daher wäre das schon schön, da, ja, wenn da jemand mal gefunden wird.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, hier vielleicht Broncos, Pferde und so, vielleicht hat die Wendy ja.
Die Wendy.
Mitte. Also, wenn da gratis vielleicht so Zeitschriften verteilt an kleine Mädchen.
Das Stadionmagazin.
Ja, das ist, das hat, das liest Von Müller jeden Abend vor dem ins Bett gehen.
Nee, der liest über Chicken.
Chicken, ja. Chicken Farming, for Advanced Chicken Farming.
Ja. Es ist von 2001. Hieß erst Invesco Field at Mile High, dann Sports Authority Field at Mile High und jetzt heißt es Broncos Stadium at Mile High. Mein Gott, das nennt es eh jeder Mile High. Eben, natürlich also, wahrscheinlich auch ein Problem für den Sponsor, wenn eh jeder ja. Mile High sagt so, dann ist es natürlich anders als zum Beispiel bei in Levi's Stadium oder keine Ahnung, Heinz Field. Da sagt man halt wirklich den Sponsor noch dabei.
Ja.
Werden wir sehen. Gut, das war auch schon mit den News. Wir sind gut durchgekommen. Ja, Reihenfolge für heute ist Saints, Falcons, Panthers und Bucks. Und ja, Aufbau ist wie immer. Roster, Schedule, Coaches, unsere Ratings und dann das Fazit. Ich würde sagen, du startest mal mit den Saints und dem Roster.
Die Saints, die New Orleans Saints. Ja, gutes Roster. Nächstes Team. Nee, gehören natürlich zu den besseren der NFL, aber das ist klar, sind natürlich auch dieses Jahr wieder Contender um den Super Bowl, wollen wieder mitspielen da drum und das Roster stellt das dementsprechend auch dar. Ja, vor der Offseason hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, wie gesagt, die Folge ist ja schon was älter, wie auch letztes Mal, was so benötigt wird bei den Saints an Positionen, wo sie sich noch verbessern können, und das war unter anderem, das waren jetzt mehrere Punkte, die anzugehen waren, einmal Wide Receiver, ein bisschen Tiefe reinzubringen, dann ein Tight End, einer O-Line, die ist grundsätzlich in Ordnung, aber da geht auch theoretisch noch ein bisschen mehr. Quarterback war immer so die Frage, das spielt jetzt für diese Rolle keine Saison, weil Brees ja weiter am Start ist.
Für diese Rolle keine Saison.
Für diese Saison, für diese Saison keine Rolle. Also nur für die Zukunft mal ein Quarterback und ein Punkt auch noch das Thema Edge Rusher als Opponent oder als Gegenseite quasi zu Cam Jordan zum Pass Rush. Das waren so die Punkte, die anzugehen war. Wie gesagt, alles jetzt nicht dramatisch notwendig, weil die schon krass gespielt haben letzte Saison. Ja, aber ich bin, wie gesagt, nach Positionsgruppen durchgegangen. Der Quarterback Room ist full. Drew Brees ist Starter, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, hat seinen Vertrag auch nochmal 2 Jahre verlängert. Und dahinter ist dann ja wahrscheinlich ein Zweikampf um den zweiten Platz zwischen Taysom Hill, über den wir ja schon mal gesprochen hatten, der glaube ich auch ein Set of the Week abgesahnt hat bei uns.
Ja, für seine Special Teams. Der Stars der ersten Folgen vom Cover to Podcast.
Absolut. Seine Tackles im Special Teams Spiel gegen die Green Bay Packers war das, glaube ich.
Genau.
Wo er 2 Tackles verzeichnet hatte. Ja, dann haben sie Tom Savage geholt als Backup von den Houston Texans. Da wird es wahrscheinlich um die Backup-Rolle gehen, aber wie gesagt, wenn Brees, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er sich irgendwie verletzt, dann wird er starten, klare Sache. JT Barrett haben sie als Undrafted Free Agent geholt und ihm 3-Jahres-Vertrag gegeben, also da vielleicht eine Option für die Zukunft irgendwann mal.
Ja.
Aber wie gesagt, für diese Saison spielt das erstmal keine Rolle, also Quarterback sind sie top. Wide Receiver haben sie, wie letztes Jahr auch schon, Michael Thomas und Ted Ginn Jr. Dazu haben sie Brent Coleman resigned, Tre'Quan Smith gedraftet in der 3. Runde und von den Bears Cam Meredith geholt, die den gewaved haben. glaube ich. Nee, den Tender hier, was war das hier? Second wie lief das nochmal? Second
Round auf den?
Ich weiß, nee, auf jeden Fall haben sie jetzt nicht mit dem Draft-Pick getradet. Ich weiß nicht, ob sie den gewaved haben oder sonst was, aber auf jeden Fall war das auch wieder so eine Trade- oder Nicht-Trade-Geschichte.
Original Round Tender war auf ihm.
Achso, aber ich glaube, die haben nicht die nicht den Draft-Pick dafür verschwendet, sondern der ist dann, den haben sie dann als Free Agent, glaube ich, geholt. Weil
das Ding ist, der war undrafted. Die hatten zwar die Möglichkeit, das Angebot der Saints dann noch, also dann kriegst du natürlich den Pick, wenn der undrafted ist. Die hatten die Möglichkeit, das Angebot zu matchen, haben sie aber nicht gemacht.
Ja, genau. Und kriegt auch gut Geld, ich weiß gar nicht, aber hat einen Multimillionen-Vertrag bekommen, ich glaube, über 3 Jahre. 10 Millionen über zwei Jahre.
Ja, genau.
Also ordentlich, ja, großes Talent und ich denke mal, eine sehr, sehr, sehr starke Addition zum Wide Receiver Room. Wie gesagt, Michael Thomas als klaren Number One Receiver, da haben sie echt einen, ja, Elite Receiver nach der letzten Saison auf jeden Fall am Start und dann auch gute Tiefe, was das Roster angeht auf der Position. Da ist Drew Brees in einer sehr komfortablen Situation und über Running Backs brauchen wir kaum zu reden. Mark Ingram hatten wir schon drüber geredet, 4-Game-Suspension am Start der Saison, aber die 4 Games, die werden sie überbrücken. Dazu haben sie jetzt auch noch Terrence West von den Ravens geholt, genau. Der dann wahrscheinlich zusammen mit Kamara die Rolle für Ingram übernehmen wird die ersten 4 Spiele und dann wird er wahrscheinlich auch wieder eher irrelevant werden, außer er überrascht uns. Da kann man ja auch mal abwarten. Aber wie gesagt, da sind sie auch top besetzt. O-Line ist grundsätzlich vollkommen gut. Ja, vollkommen gut. Ist ein definierender Grad der Gutheit dieser O-Line. Nee, Quatsch. Unger, Pete, Warford, Ramczyk und Armstead haben sie in der O-Line. Das ist stark.
Ja.
Auf jeden Fall. Kannst du nichts gegen sagen. Tight End, da ist so die erste Schwachstelle tatsächlich. Sie haben Josh Hill. Also ist Josh Hill, okay. Haben geholt Benjamin Watson, der mittlerweile 37 Jahre alt ist, von den Ravens. Also ob das jetzt die Lösung ist auf der Tight End Position, mag ich denn doch bezweifeln. Ist jetzt nicht unbedingt eine krasse Schwachstelle, aber wirklich gut besetzt sind sie da nicht.
Die haben noch Michael
Humawanui.
Wieder so ein Name, den man auf jeden Fall nennen muss.
Ja, aber das ist jetzt,
ich meine,
überzeugendes.
Watson, ne, First-Round-Pick gewesen in 2-4. Ist jetzt, wie du sagst, ist für die Zukunft. Aber ich glaube, dass der mit Brees noch mal einiges reißen könnte.
Ja, Veterans unter sich, ne?
Ja, genau. Verstehen sich.
Ja, das kann man gegebenenfalls so sehen. Tight End, wichtige Position. Ist natürlich schwierig, klar, was wäre nur sonst mal auf dem Markt gewesen, Jimmy Graham, vielleicht ein Gronkowski ganz am Anfang irgendwann mal, wäre natürlich auch teuer gewesen, ja. Ist auch klar, aber soweit ich das weiß, im Draft haben sie ja gar nichts gemacht, was Tight End angeht. Da hätten sie sich vielleicht vertonen können, das wäre, hätte ich ganz gut gefunden. Dafür haben sie und da hatten wir ja schon drüber gesprochen, den Draft von den Saints haben wir beide als eher sehr schlecht gesehen. Ja. Auch auf des Trades in der ersten Runde hoch, um dann Davenport zu picken. Das ist auch eine gute Überleitung, dann sind wir bei der D-Line. Jetzt haben sie endlich gegenüber von Cam Jordan mit Davenport haben zusätzlich noch Okafor als Defensive End, als Defensive Tackle, Rankins und Davidson. Davison dahinter flacht das so ein bisschen ab, also die Tiefe ist jetzt nicht zwangsläufig gegeben. Das war, wie gesagt, auch ein Punkt, wo sie was machen mussten in der D-Line, auch als Edge-Rusher. Das eine der ob man Schwäche nennen kann, ne? Bei der Offense, die natürlich so viel raushaut, aber nur Nummer 16 Rush Defense, und da fängt es natürlich in der D-Line an. Also da ist noch Verbesserungsbedarf auf jeden Fall. Wie gesagt, grundsätzlich sind sie da aber ganz solide aufgestellt. Jetzt mit Davenport, der leider momentan verletzt ist, da stellt sich noch die Frage, inwiefern er zu 100% fit ist zum Saisonbeginn. Ich glaube, jetzt kommt erstmal bald die Operation am Daumen, und dann dauert das, hatte ich jetzt nur gelesen, 5-6 Wochen, bis er dann wieder richtig dabei sein kann.
Zum Training Camp ist er am Start.
Ja, da muss er natürlich dann nur auch zu 100% fit sein.
Ja.
Mit allem drum und dran. Ja, aber wie gesagt, Hand wichtig beim Defensive End. Grundsätzlich aber ganz solid in der D-Line. Was man jetzt zwangsläufig bei den Linebackern nicht unbedingt sagen kann, das ist in Anführungsstrichen jetzt keine Schwäche, aber da waren sie nicht so überzeugend letztes Jahr. Die haben Demario Davis von den Jets geholt als Outside Linebacker und haben letztes Jahr größtenteils mit Menti Te'o, Kurt Coleman und AJ Klein gestartet als Linebacker. Menti Te'o für mich, also vorletzte Saison, immer einer der auf jeden eher herausragenden Linebacker gewesen, oder der auf jeden Fall das Potenzial hätte, letzte Saison jetzt nicht zwangsläufig enttäuscht, aber auch nicht wirklich überzeugt, meiner Meinung nach, wie eigentlich keiner so auf dem Top-Niveau, sag ich mal, was bei denen die Linebacker angeht. Von daher, das ist jetzt erstmal grundsolide, würde ich es nennen, aber halt nicht für eine Elite-Defense ausgestattet, was die Saints allgemein natürlich auch nicht sind. Und da kommen wir nämlich zum letzten, das wäre dann die Secondary. Da haben sie jetzt natürlich mit dem Draft gut Glück gehabt mit Lattimore. Endlich haben sie einen Number One Cornerback, der auch richtig gut ist. Unglaubliche Rookie-Saison gespielt. Jetzt kommt er ins zweite Jahr. Das wird wahrscheinlich noch weiter nach oben gehen mit ihm. Da sind sie grundsätzlich, was das schon mal angeht, ganz gut aufgestellt. Haben Robinson geholt von den Eagles als Cornerback. Haben dann auch noch Crawley. Da ist dann die Frage, wer da letztlich startet. Also ich vermute mal Lattimore und Robinson. Robinson und Crawley streiten sich da vielleicht um den zweiten Cornerback-Spot. Safety-technisch ist das eine andere Geschichte. Vaccaro ist nämlich weg, immer noch Free Agent. Da haben wir ja noch nichts gehört, glaube ich, dass der irgendwo geholt wurde. Dann haben sie Marcus Williams als Full Safety. Jamerson haben sie gedraftet.
Free Safety.
Was habe ich gesagt?
Full.
Full Safety. Nee, das ist der Full weg, genau. Jamerson, da haben sie noch einen gedraftet im Draft in der fünften Runde, aber das ist auch mehr in die Zukunft gerichtet. Letztes Jahr Nummer 15 Pass Defense, zum großen Teil auch Lattimore anzurechnen, die ganze Geschichte. Vaccaro jetzt aber weg. Da ist die Frage, sie haben ein paar junge Leute da am Start, was die Secondary angeht. Wenn sie so Glück hatten, haben wir wie das letzte Jahr, dann wird der top sein. Aber da ist meiner Meinung nach noch ein bisschen Platz für mehr eigentlich. Wie gesagt, so als zweite O-Line, Offensive gut, Defensive gut, aber an ein, zwei Punkten kann man noch was ändern. Oder hätte man noch was ändern können, sagen wir mal so.
Ja. Ja gut, was soll ich da jetzt noch so sagen? Ich meine, du hast eigentlich alles abgearbeitet. Das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte, ist eigentlich, dass die Mannschaft nicht wirklich eine Schwäche hat, also eine richtig krasse Schwäche. Mhm. Das kam ja bei dir auch schon raus. Aber wenn man sich die Stats anguckt, letztes Jahr krasse Offense, die zweitbeste insgesamt, fünfte beste Passing, fünftbeste Rushing, hast du auch schon gesagt. Defense-technisch eigentlich komplett mittig gewesen in der NFL. 17 beste, also knapp den mittleren Spot verpasst. 15 beste Passing-Defense, 16 beste Rushing-Defense. Das ist halt einfach so ein Mittelding. Da haben sie jetzt ordentlich was getan. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr tun können, aber gerade Line sind sie nochmal angegangen mit Davis etc., was du gesagt hast. Wide Receiver haben sie was getan. Ich bin auf Tre'Quan Smith ziemlich gespannt.
Ja.
Hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen höher sehen können als Runde 3. Ist, denke ich mal, kein schlechter Receiver und die Aufmerksamkeit wird eh auf Michael Thomas gehen. Von daher, ja,
Ja, und
kommen wir mal zu.
Cam Meredith jetzt, ne, da bin ich halt, ist halt schwierig, wie gesagt, so viele Spots haben sie ja nicht für Receiver, wie
Ja.
sie das dann aufteilen, also nach Michael Thomas dann, und ich denke mal, da sind echt ein paar. Ich denke mal, Tre'Quan Smith wird dann irgendwann irgendwo um den dritten Spot kämpfen,
Ja.
sag ich mal, als Wide Receiver, und Meredith und Chad gehen so irgendwie um den zweiten, wenn Meredith denn auch fit wird, schrecklich bleibt.
Genau. Ja, great.
Great.
Was gab es bei dir für die Saints?
Ich habe ja, ich habe mit denen auch angefangen in der Vorbereitung, habe dann nochmal geguckt und verglichen mit der NFC East, die wir schon gemacht haben, mit Eagles und Co. Ja, gesagt, okay, besser. Ich hatte den Eagles ja eine 8 gegeben, und besser als die Eagles können sie natürlich nicht sein. Dazu ist das ist das schwierig. Haben zwar auch ein krasses Roster, und so weit sind sie gar nicht weg. Insbesondere weil die Offense natürlich so ultimativ stark ist. Und da habe ich gesagt, okay, auch noch aus anderen Gründen, wo wir gleich zu kommen, gebe ich denen eine 7,7 für das Roster.
Okay. Ja, gut. Bei mir ist es, ich hatte ja das Glück, dass ich den Eagles eine 10 gegeben habe. Und deswegen, ich habe halt die paar Schwachstellen, die wir angesprochen haben, gesehen. Und Eagles war ja fast nahezu perfekt. Deswegen ist das bei mir eine 8,5 geworden bei den Saints.
Das ist solid.
Gut, dann mal weiter zum Schedule. Da mache ich jetzt mal eben insgesamt, wenn man von der Winning Percentage von 2017 ausgeht, ist es der zweitschwerste. Und man muss auch allgemein sagen, die Division hat es richtig erwischt. Also die haben durchweg mit die schwersten Gegner, wenn man mal auf die Teams so guckt.
Ne, Browns.
Ja, auf die will, bei denen würde ich ja wie gesagt auch nicht. Die spielen gar nicht gegen die. Die Saints haben die Browns gar nicht.
Doch.
Doch, ich sehe es gerade nicht. Ah, doch, da, stimmt, klar. Am zweiten Spieltag schon.
Das habe ich gerade an meinem ganzen System, weil ich das ja so mit Ligen mache, und du nimmst ja immer die ganzen Teams. Jetzt habe ich schon gezweifelt hier.
Nee, nee. Starten gegen die Bucks, dann Browns, Falcons, Giants. Einiges drin für die. Dann kommen Redskins, Ravens, Vikings, Rams. Danach Bengals, Eagles, Falcons, Cowboys. Und zum Abschluss nochmal Bucks, Panthers, Steelers, Panthers. Also zweimal die Panthers am Ende. Da könnte es wahrscheinlich, oder da
Und die
wird es.
Steelers?
Ist hier das noch dazwischen? Genau, da wird es um die Division gehen, wahrscheinlich. Bye Week ist in Woche 6, das ist jetzt nicht ganz so vorteilhaft, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, wie von wegen Verletzungen und so, da ist so eine Bye Week etwas später immer ganz schön. Ja, von mir haben sie auch im Vergleich zur letzten Division, die ja auch schon ja, einen harten Schedule hatte. Aber da bin ich dann nochmal runtergegangen und die haben von mir nur eine 3 gekriegt.
Bei mir auch.
Okay.
Also ich habe auch eine 3. Ich hatte ja in der letzten allen vier gegeben. Und hier sind einfach nochmal ein Stückchen schwerer, einfach aufgrund der Division an sich. Und ja, Steelers sind am Start, ne?
Genau.
Vikings sind am Start, Rams sind am Start. Also dann zweimal Panthers, zweimal Falcons. Was haben sie noch? Steelers
Giants.
nochmal schon gesagt, ja, und dann halt noch den ganzen Crap so. Also was heißt
Ja.
Crap, ne? Das
Ja, aber
ist
viele, auch wo
Giants,
Fragezeichen
Cowboys.
hinterstehen.
Ja,
Genau, Giants,
eben.
Cowboys, Browns, so, da weißt du halt nicht, was auf dich zukommt.
Ja, und auch Ravens und Bengals, ne? Gut, Bengals vielleicht jetzt außen vor gelassen, aber Ravens, so, mal gespannt. Das ist auf
Ja.
jeden Fall schon heftig.
Jo.
Er wird noch schwierig zu toppen.
Ja, kriegen wir vielleicht sogar hin. Gucken wir
Schauen
mal.
wir.
Ja, Coaches. Da haben
Ja.
wir Head Coach Sean Payton, Offensive Coordinator Pete Carmichael und Defensive Coordinator Dennis Allen. Zu
Den
Sean
du ja noch
Payton.
kennst, den du noch kennst, oder war das noch nicht zu deiner Zeit?
Nee, ein Jahr davor.
Ach so, okay.
Obwohl, nee, doch, 2011. Der müsste genau in der Zeit, als ich angefangen habe.
Aber gut, da hast du ja
Die Broncos
wahrscheinlich jetzt
zu,
noch nicht
aber
so
da
den
habe ich jetzt noch
Defensive
nicht auf die
Coordinator
Defense
geguckt.
ich war da mehr so auf Tebow fixiert.
Jo.
Ja, Sean Payton ist, glaube ich, muss man nicht viel zu sagen. Ist ein ultimativ guter und etablierter Trainer in der Coach in der NFL. Hat einen Super Bowl gewonnen 2009. 105-71 ist sein Regular Season Record, 5-7 sein Postseason Record. Arbeitet schon ewig mit Pete Carmichael zusammen. Der ist nach dem Super Bowl, glaube ich, sein Offense Coordinator geworden.
Nee, oder
genau in dem Jahr?
In dem Jahr.
Okay. Direkt erste Jahr, direkt Super Bowl gewonnen. Dennis Allen hat bei einer guten, bei den Broncos, bei den Raiders sogar Head Coach für ein paar Jahre. Ist jetzt seit 2015 in New Orleans. Ich meine, das funktioniert einfach. Das ist wahrscheinlich ein eingespieltes Team, beziehungsweise Allen jetzt vielleicht noch nicht so krass, weil er jetzt noch nicht so lange da ist, aber ich weiß nicht, Sean Payton immer lustig, gut gelaunt, auch wenn das jetzt keine guten Coaching-Qualitäten sind, aber ich glaube, der ist ein guter Coach, nicht nur was Motivation etc. angeht. Ich glaube, der hat auch ziemlich viel Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob der, meinst du, der callt die Plays selber?
Der callt selber, ja.
Ja, der callt selber. Ja, wie gesagt, also für mich auch einer meiner Favorites in der NFL und deswegen, ja, die haben von mir eine 8 gekriegt.
Ja, was hast du den Eagles gegeben? Weißt du das noch?
Oh, das müsste ich jetzt nochmal aufmachen.
War das mehr, oder? War wahrscheinlich eine 9 oder so. Ich glaube, du hast eine 9 gegeben.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, ich hab den Eagles ja eine 8 gegeben und ich habe den den Saints auch die 8 gegeben.
Okay.
Also auf einem Niveau, weil ich hatte ja gesagt bei den Eagles, ja, okay, neuer Offensive Coordinator ist immer so ein Risiko. Hier hast du im Gegensatz dazu ein voll etabliertes Team aus allen dreien zusammen. Wie gesagt, Pete Carmichael und Sean Payton schon seit Ewigkeiten zusammen am Start. Sean Payton schon seit Ewigkeiten bei den Saints, damals Breeze aufgebaut, wie auch Carmichael selber. Dennis Allen jetzt in den letzten 3 Jahren, was auch mit dem Personal zusammenhängt, die Defense verbessert von, ich habe mal geguckt, Defense overall waren sie in 2015 nur 31. 2016 27. und jetzt im letzten Jahr 17. Also es ist schon ein krasser Sprung von der mitschlechtesten der Liga zu jetzt guten Mittelmaß. Ist das schon auf jeden Fall krass. Nächster Step kann also kommen. Eine Sache wollte ich aber noch erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt schon mal drüber gesprochen haben. Du weißt das ja allerdings auch. Diese Geschichte hier, wie hieß es, Bounty Gate. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne?
Sag mir gerade nichts.
In 2012 ist das so rausgekommen alles, beziehungsweise schon vorher. In 2012 war Sean Payton auch die ganze Saison gesperrt, aufgrund dessen. Das war die Absprache von Trainern und Spielern, Spieler der gegnerischen Mannschaft extra zu verletzen.
Ah, okay.
Auf dem Spielfeld. Und da gab es wohl Absprachen etc. Und dafür wurde er dran gekriegt. Das als kleines Negativmanko, da habe ich ihn einfach, wo die Eagles vielleicht, wo die Saints eigentlich aufgrund der Erfahrung und der Eingespieltheit und des Genies von Sean Payton an sich eigentlich auch vielleicht noch ein bisschen vor den Eagles liegen, weil die ja erst seit quasi jetzt so wirklich richtig gut sind, habe ich gesagt, ne, aus Sympathiegründen nehme ich da noch ein bisschen runter. Aber wie gesagt, rein theoretisch ist das echt momentan Top der Liga, gehört da für mich zu, auf jeden Fall zu den 5 besten Head Coaches mit Belichick, Peterson und so weiter, gehört da ganz oben dazu. Eingespieltes Coaching-Team, also beste Voraussetzung, krasses Roster, krasse Coaches und krasser Schedule.
Ja.
Also ich bin gespannt. Also das wird wieder geil, die Saints-Spiele nächstes Jahr zu sehen. Und natürlich hat ein Super Bowl. Doug Peterson hat auch einen. Also fand ich, kannst du für beide die exakt gleiche Note geben. Haut schon hin.
Ja, bei mir, ich habe mir das so gedacht, dass Doug Peterson noch besser werden kann, sozusagen. Deswegen kriegt er von mir eine höher.
Ja.
Grade höher. Ja, wo auf welches Grade kommst du denn insgesamt für die?
6,23.
Boah, diesmal sind wir aber nah beieinander, weil ich komme genau auf 6,5.
Nice.
Damit liegen, da das, was jetzt sich weird anhört, aber damit liegen die Saints hinter den Giants bei mir.
Okay, dann ist dein ganzes System voll für den Arsch.
Nein, das liegt aber an dem Schedule.
Ja, gut, den hast du krass, krass heftiger gewichtet.
Ja.
Ja, wie gesagt, also es wird, ist eine ganze Menge Playoff-Spieler für die Saints in der Regular Season.
Genau.
Also das ist macht natürlich auch eine ganze Menge aus, ne? Und die klar, die Giants haben natürlich eine ganze Menge Talent am Start und in Anführungsstrichen etwas einfacheren Schedule. Ja, das kann dann auch wenn es nur zwei Wins sind, ne? Unterschied, das macht dann schon einiges aus. Interessant. Nee, bei mir sind sie tatsächlich trotzdem auch noch vorne, aber auch nicht viel. Wie gesagt, wir werden das ja auch nochmal grafisch aufbereiten, diesmal etwas schöner, als wir schon bei Twitter gepostet haben, wie der aktuelle Stand ist, auch der ganzen Teams jeweils bei uns, wie wir diese ranken momentan und ja, um mal so einen Überblick zu schaffen. Wie gesagt, da wird es mit Sicherheit noch die ein oder andere Überraschung bei uns geben, dass wir sagen, okay, jetzt aufgrund unserer Einschätzung sehe ich das Team da tatsächlich etwas höher als das Teams. Ja, ich bin gespannt.
Genau.
Aber die Saints auf jeden Fall stark. Starker
Start. Ja. Gut, dann als nächstes sind die Falcons dran. Und dann mache ich mal das Roster dieses Mal.
Ja.
Wir haben unsere Draft Grades für das Team war, du hattest ein B, ich hatte ein B-.
Aha.
Zugesetzt erste Runde mit Kevin Ridley, zweite Runde Isaiah Oliver, vierte Runde Ito Smith, das ist noch der, den ich nennen möchte.
Ja.
Ich meine, Kevin Ridley packt nochmal einfach drauf zu dem eh schon abnormalen, ekelhaften Wide Receiver Core, den die besitzen. Ja, Free Agency dazu. Logan Paulson als Tight End, ja, okay. Brandon Fusco hat einen Dreijahresvertrag, 13 Millionen gekriegt. Justin Beadle, gar nicht Bethel. Schlecht, finde ich. Bethel, ja, stimmt. Als Cornerback dazu. Ich meine, das Team ist auch generell so, ja, homogen, sage ich jetzt mal, aufgestellt. Klar, Tight End Position muss man sagen, okay, da fehlt's vielleicht. Austin Hooper haben wir da. Alex Gray, Logan Paulson jetzt, wie gesagt, dazugekommen. Aber ansonsten, ich meine, Matt Ryan, Vertragsverlängerung, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
Dann wird wichtig, was mit Andy Levitre passiert. Wann er wieder fit wird, ne?
Mhm.
Weil der ist auf jeden Fall mit Alex Mack zusammen der mit wichtigste Teil der ganzen O-Line. Die haben letztes Jahr Offense 8. Offense overall, 9. Defense overall. Das ist beides so oberes Mittelfeld. Das spiegelt meiner Meinung nach den Kader nach auch den Kader ganz gut wider. Probleme, wenn in der Secondary meiner Meinung nach. Da bin ich echt gespannt auf Isaiah Oliver, was der reißen kann. Desmond Trufant haben wir halt da noch. Ja, solide. Und die Line davor. Was willst du zu den Falcons sagen? Die sind immer für eine Überraschung gut. Das kommt bei denen, glaube ich, auch, finde ich, so ein bisschen an, wie sich die Saison entwickelt. Die haben halt auf jeder Position irgendwie ein oder zwei, die herausstechen.
Ja.
Und der Rest ist halt so drumherum gebaut. Das ist wahrscheinlich auch dem Cap geschuldet. Von daher, die allgemeine Depth ist in Ordnung, aber jetzt nicht überragend. Ja, von mir haben sie auch eine 8,5 bekommen.
Okay.
Weil es halt einfach schönes abgerundetes Roster ist. Wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, würde ich vielleicht eher eine 8 geben im Vergleich zu den Saints. Aber die Stats haben mich halt überzeugt, von wegen, wie ausgeglichen das war. Ich überlege mir das. Gib mal du kurz deinen Take.
Ich sehe das tatsächlich also in einzelnen Punkten komplett anders wie du. Punkt A, beziehungsweise ziehen wir das Fazit voraus. Ich sehe sie ein bisschen besser als die vom Roster als die Saints. Und ich hatte ja die Saints 7,7 gegeben, aber das ist ein Tacken, was das ausmacht. Ich habe denen eine 7,8 gegeben. Einfach nur,
wow.
Um darzustellen, dass ich die eigentlich noch besser finde. Einfach vom Gesamtfeeling her. Und zwar einmal in Anführungsstrichen das Negative voraus und sind doch schon ein paar Leute tatsächlich gegangen. Claiborne zu den Pets, der, wobei der 6 Sacks in einem Spiel geholt hat und 3,5 in den restlichen Das ist in Ordnung. Bedgewin, also in der D-Line was weg, die sowieso schon recht schwach ist, und dann Don Terry Poe weg. Gabriel weg, dafür haben sie ja Ridley geholt, in Anführungsstrichen. Und da hast du ja schon ausgiebig drüber gesprochen, Wide Receiver ist unglaublich krank. Also das ist heftig. Tight End sehe ich genauso wie du. Eine, in Anführungsstrichen, Schwachstelle, wenn man es denn so nennen darf, denn auch Austin Hooper ist meiner Meinung nach nicht schlecht. Logan Paulson, weiß ich nicht warum. Okay, einer weniger für die Niners, habe ich nichts gegen. Bisschen Geld gespart. Und dann sehe ich tatsächlich die Secondary als unglaublich stark an.
Okay.
Trufant, Alford, Sam Neill ist er, heißt er, glaube ich, als Safety. Bethel noch als Cornerback. Ricardo Allen kommt
Keanu
wieder zurück.
Keanu Neill,
als Safety. Aber wie gesagt, allein die fünf Cornerbacks. Alford, Trufant, Bethel, Ricardo Allen, der zurückkommt, und dann noch Isaiah Oliver gedraftet. Ich halte das für unglaublich krass. Also da bin ich mega gespannt drauf. Die können da richtig rasieren. Ich finde halt, die Schwachstelle ist tatsächlich die Defensive Line. Claiborne und Poe weg. Und den einzigen, den sie im Grunde geholt haben, ist einmal, oder die einzigen beiden, Sennett im Draft. Vierte Runde, glaube ich. Oder dritte?
Dritte Runde.
Und Terrell McClain von den Redskins, der bei denen nur zwei Games gestartet ist.
Okay, ja.
Das halte ich für in Anführungsstrichen noch die Schwachstelle der ganzen Geschichte. Pass Rush läuft eigentlich größtenteils über die Linebacker. Beasley und Tacoris McKinley. Mal nachgeguckt. Beasley hatte, glaube ich, 5, Tacoris McKinley 6. Aber trotzdem auch stark, ne? Wenn du überlegst, Beasley, Deion Jones, Tacoris McKinley, starke Linebacker, krasse Secondary. In der D-Line, das so die einzige Problematik. Und deswegen habe ich halt gesagt, weil überall eigentlich stark außer D-Line, habe ich da die 7,8 gegeben. Immer noch, weil schwierig zu schlagen, da sind die Eagles noch ein Stück besser. Aber die kommen da schon verdammt, verdammt nah ran. Also eigentlich fast perfekt. Wie gesagt, packt den da eigentlich einen ordentlichen Pass-Rusher noch hin, als Defensive End oder sonst was, dann sind die crazy.
Ja, ich habe mich entschieden, ich gebe den, weil du ja jetzt nochmal guten Case für die gemacht hast, ich bleib bei der 8,5 für die.
Ja, ist auf jeden Fall, also es ist brutal. Ich freue, also wie gesagt, ich feiere die Falcons ja ultimativ. Also wäre ich nicht 49ers-Fan, wäre ich, glaube ich, Falcons-Fan.
Ja, was sagt denn der Schedule?
Der Schedule, der sagt, hallo. Die haben es in Anführungsstrichen etwas einfacher erwischt als die Saints, weil die nicht gegen die Vikings und Rams noch spielen müssen, sondern nur gegen die Cardinals und die Packers. Deswegen habe ich denen da auch keine drei. Deswegen habe ich denen da auch keine 3, sondern eine 4 gegeben, weil die Saints müssen ja echt gegen 8 Playoff-Teams aus dem letzten Jahr, die Falcons nur gegen 6, aber halt trotzdem auch allgemein ziemlich starke Gegner, und das ist so ungefähr auf einem Niveau von der NFC East da, deswegen denen da die 4, die waren, da sieht man auch den Unterschied mal so in dem Winning Percentage Ranking. Die Saints hat es ja gesagt, 0,535, also Zweiter, und die Falcons sind mit 0,509 13. Ja. Das ist 6-0 England, leck mich am Arsch, ey.
Ja, das ist schon länger so.
Das ist schon heftig, immer noch heftig auf jeden Fall. Deswegen hier auch die 4, etwas einfacher als die Saints, aber immer noch schwierig.
Ja, bei mir genauso. Auf jeden Fall auch noch zu nennen, dass die Bye Week in Woche 8 ist. Ich könnte mir nur vorstellen, dass der Start unlustig werden könnte, weil Eagles, Panthers, Saints, da kannst du schon viel verspielen.
Ja.
Wenn du dann so startest, da muss man ja auch immer drauf achten, so ein bisschen, wie der Start so in so eine Saison reingehen kann und wie das Ende ist. Ende ist dementsprechend Packers, Cardinals, Panthers, Bucks. Da ist dann schon wieder irgendwie, das finde ich dann schon wieder doch machbarer. Haben auch bei mir eine 4 bekommen. Und soweit der Schedule.
Genau.
Coaches.
Mach du mal. Ja, genau. Head Coach Dan Quinn, der auch mal vor x Jahren bei den 49ers war. Ich glaube, das war irgendwie 2005, 2006 oder sowas. Also aber ich glaube auch nur ein Jahr. Ich glaube, der war da Defensive Coordinator.
Okay.
Oder war der Head Coach? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, jetzt gucke ich mal, das wollte ich jetzt sowieso nochmal nachgucken. Der war, ach nee, der war sogar mehrere Jahre da, zwischen 2001 und 2004 Defensive Line Coach.
Okay.
War der. Und also wie das schon sagt, er ist ein defensiv orientierter Coach. Seit 2015 bei den Falcons Head Coach, vorher 2 Jahre Defensive Coach bei den Seahawks gewesen, also in 2014 und 2013. Da Legion of Boom and shit.
Ja.
Ja, hat die Falcons zu einer Top 10 Defense gemacht. Das muss man ihm einfach anrechnen. Auf der anderen Seite hinkt sein Offensive Play Calling und Playmaking aber dem seiner defensiven Fähigkeiten ordentlich nach, was auch eindeutig darzulegen ist an seitdem Kyle Shanahan weg ist, der im Grunde die Offense gecarried hat. Und ja, er ist ein starker Coach, kein Game Changer in dem Sinne, kein Offensive Mind in dem Sinne, wie es ein Sean Payton oder ähnliches ist, aber wie gesagt, das, was er aus dem Team an sich gemacht hat, insbesondere der Defense, ist unglaublich stark. Dann haben wir als jetzt Offensive Coordinator seit letztem Jahr Steve Sarkisian, und da, ganz interessant, in der letzten Saison haben die Falcons 187 Punkte weniger geholt als in der Saison davor mit Kyle Shanahan. Und das legt es dann doch eindeutig da, an der Offensive fehlt es. Ja, technisch immer noch stark, bringt es aber am Ende irgendwie nicht zu Ende, was die Touchdowns angeht. Ja, wie gesagt, vorher war er jahrelang Head Coach im College bei, ich glaube, 2 oder 3 Teams, aber bisher konnte er das als Offensive Coordinator in der NFL bei den Falcons noch nicht wirklich an den Mann bringen. Da wird einiges von abhängen jetzt in Zukunft bei den Falcons. Ja, als Defensive Coordinator haben sie auch einen neuen seit der letzten Saison. Der da aber schon etwas länger bei den Falcons ist nämlich Marquand Manuel. Der ist seit 2015 bei den Falcons. Vorher war der bei den Seahawks Secondary Coach. Und seit 2017 wurde er zum Defensive Coordinator bei den Falcons befördert. Hat, wie gesagt, seit 2015 schon einen guten Job gemacht in der Secondary. Passing Defense waren sie, wie gesagt, letztes Jahr 12. Running Defense 9. Dürfte sich vermutlich nicht viel ändern, also nichts nach unten ändern. Die werden eher noch besser, denke ich mal. Wie gesagt, so als Fazit, defensiv unglaublich gut aufgesteckt. Dafür leckt es halt leider, und das hat ihnen letztes Jahr auch den Kopf gekostet in den Playoffs, am Offensive Play Calling. Und deswegen habe ich gesagt, okay, eigentlich haben die alles Zeug dazu, top zu sein, was das Coaching angeht. Aber deswegen hier nur eine 6,5.
Oh. Ja, gut. Da war ich.
Das sind 3 Punkte Abzug für das Offensive Play Calling und einen halben Punkt Abzug, dass Dan Quinn jetzt insgesamt kein Trainer vom Format eines Sean Payton oder Bill Belichick oder sowas ist, aber trotzdem starker Coach. Also von ihm halte ich viel, aber sein Offensive, da braucht er halt einen Koordinator für, und das klappt bisher noch nicht.
Ja, also da war ich, glaube ich, das allererste Mal wirklich negativer als du.
Okay.
Dan Quinn will ich gar nichts absprechen. Defensive mega stark. Ich meine, wer die Legion of Boom mit created, dem gebührt jeder Respekt. Sein Record 29-19 Regular Season ist stark, kann man mal machen. Mhm. Und 3-2 in der Postseason will ich jetzt noch nicht zu viel geben, weil sie sind damit ins Super Bowl gekommen. Oh. Mein Problem ist Steve Sarkisian. Ja. Und der hat dafür gesorgt, dass die von mir ziemlich viele Minuspunkte bekommen haben. Wir wissen alle, dass Kyle Shanahan offensiv so viel krass drauf hat, und den zu ersetzen ist natürlich alles andere als einfach. Aber mit den Möglichkeiten und dem Output, den du ja gerade schon erzählt hast, das ist zu wenig, ganz ehrlich. Die Produktion von Julio Jones in der Red Zone, der hat den Ball nicht bekommen. was soll das? Ganz ehrlich, also das ist für mich unverständlich und wie du schon sagst, das ist einfach schlechtes Playcalling, deswegen will ich jetzt gar nicht noch weiter auf die Defense eingehen. Defense sind die gut und alles schön, aber da muss ich was tun, also was die Offense angeht im Coaching. Deswegen von mir nur 6 Punkte.
Ja, da sind wir einer Meinung. Auf jeden Fall. Schade, schade doch. Wie gesagt, pack den noch offensive-technisch irgendwie einen Coach, Hände echt wie ein Kyle Shanahan, dann würden die jedes Jahr weiter mit rumspielen. Also es ist unnormal. Ja. Wie die einfach durchgehend überall richtig stark sind. Deswegen cooles Team, coole Coaches.
Bis auf den Offensive Coordinator.
Genau, bis auf den Offensive Coordinator.
Ergebnis
im Schnitt 6,1.
Wow, ich habe 6,17.
Ja, das ist doch mal ganz nah beieinander. Sind bei dir im Schnitt etwas schlechter als die Saints, ne?
Genau.
Bei mir die auch. Saints, aber nur ganz knapp. Die
Saints hatte ich bei. Moment, ich scroll nochmal irgendwo. 6,5.
Ah. Es ist echt unglaublich knapp zwischen denen und es geht knapp weiter.
Ja.
Wie gesagt, die Panthers gehen als stärkste, das kann man ja so sagen, gehen als stärkste Division jetzt in das nächste Jahr. Auf jeden Fall. Da führt meiner Meinung nach keinen Weg drumrum.
Drei Top-Teams.
Drei Top-Teams, die alle um Super Bowl mitspielen und auch wirklich zu Recht und ernsthafte Contender sind. Ja, die Panthers sind nämlich das nächste Team. Na, dann fange ich mal wieder mit dem Roster an. Mhm. Ja, also es ist tatsächlich einiges passiert, auch bei den Panthers. Vor der Offseason, was so zu machen war, unter anderem Wide Receiver. Also Cam Newton war echt so ein bisschen alleingelassen. Keine richtigen Waffen am Start, offensiv, in der Tiefe auch so wirklich. Also das war dann schwierig, das hat man zwischenzeitlich auch so in frühe Mitte der Saison gemerkt, dass das problematisch war, weil auch irgendwann Benjamin weg war, wo ich mich gefragt hatte, warum überhaupt damals. Und wie gesagt, auf der Wide Receiver Position mussten sie was tun. Cornerback mussten sie was tun, weil Darryl Worley weg. Defensive End würde ich ganz hinten anstellen erstmal, weil da geht es eher so um die Nachfolge von Julius Peppers. Offensive Line war schon früh zu erwarten, dass da was zu tun ist, weil sie hatten zwei Guards, wo die Verträge ausliefen mit Trey Turner und Andrew Norwell und denen kannst du beide keinen vollen neuen dicken Vertrag geben, das passt einfach nicht. Dann geht Großteil des Caps nur für zwei Guards drauf. Und ja, Trey Turner haben sie einen dicken Vertrag gegeben, Andrew Norwell nicht, der ging dann als Free Agent zu den Jaguars. Das heißt, in der O-Line auch ein bisschen was zu machen. Auf der Safety-Position, also auch nochmal ein bisschen Secondary, ging Kurt Coleman zu den Saints, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Da gegebenenfalls auch noch ein Ersatz. Ja, das so die Ausgangssituation erstmal. Und dann wieder nach Positionen geguckt, Quarterback, sind sie gut aufgestellt mit Cam Newton. Superman am Start. Wide Receiver, da haben sie dann wirklich was gemacht. Haben in der ersten Runde direkt DJ Moore gedraftet und zusätzlich noch Jarius White von den Vikings geholt, der aber jetzt in Anführungsstrichen mehr für die Tiefe gilt. Dazu haben sie noch Funches und Torrey Smith. Stimmt, Torrey Smith.
Eagles. Auch nicht ganz so verkehrt.
Genau, richtig. Den habe ich jetzt tatsächlich echt komplett übersehen. Nee, dann ist das auf jeden Fall solid, aber ich habe es auch vorher solid gesehen, weil auch nämlich Samuel zurückkommt von Verletzung, der wahrscheinlich wieder in den Slot geht. Damit haben sie auch einen starken am Start, da sind sie ordentlich gut aufgestellt. Und also auf der Wide Receiver Position haben sie was getan, das war notwendig, das passt jetzt auf jeden Fall. Ja, Running Back. Hat sich nicht viel getan, McCaffrey war ja schon da, wobei er ja mehr so eine Hybridgeschichte ist. Stewart ist gegangen zu den Giants, dafür ist Anderson gekommen von den Broncos. Das ist, möchte ich jetzt einfach mal so sagen, gleiches Niveau.
Ja, kann man so sagen. Ja, vielleicht CJ ein bisschen besser. Mein CJ hat jetzt
Der hat letztes Jahr eine gute Saison gemacht, ja.
Der hatte auch schon andere gute Saisons.
Ja, wobei er halt als einziger Running Back am Start ist, ne? Stewart war mit McCaffrey und Newton im Team.
Ja, klar.
Naja, also von also kein großer, also kein nennenswerter Unterschied, sag ich mal. In der O-Line, wie gesagt, Trey Turner, dicke Extension, Matt Khalil als linker Tackle, Ryan Khalil als Center, die beiden Brüder. Ja, Norvel weg, das ist natürlich ein enormer Verlust, den können die so auch in der Form nicht auffangen. Ne, da kann, braucht man gar nicht drum rumlegen. Sie haben sich noch einen Tackle geholt von den Vikings, Jeremiah Searles, oder Searles, ich weiß nicht, wie man ausspricht.
Searles,
White Tackle wird dann einer von denen irgendwie starten, entweder Searles, Williams oder einer von den beiden. Dann haben sie noch Morton, den sie letztes Jahr gedraftet haben, aber der erstmal noch aufzubauen gilt. Grundsätzlich immer noch eine gute Line, möchte ich sagen. Aber ob sie die Lücke stöpfen können von Norwell, ich denke mal zu 100% nicht. Aber ich denke auch, das sollte, was die O-Line angeht, für die Saison reichen, was sie da haben. Tight End, Greg Olsen, Ian Thomas gedraftet. Alles wunderbar.
Ja.
Wollen wir nicht viel sagen. Defensive Line, auch so eine Geschichte. Einer raus, einer rein. Stalu Tuleli zu den Bills. Dafür Paul von den Falcons gekommen. Ja. Paul keine gute Saison gehabt bei den Falcons. Das ist doch der mit dem Touchdown-Wurf, ne?
Ja, genau.
Ja, ne?
Kein Touchdown geworfen.
Aber grundsätzlich, also Schande. Wie gesagt, gehört zu den Kühlschränken der Liga. Kann da auf jeden Fall was machen. Und die D-Line allgemein natürlich krass. Ne? Jetzt haben sie Poe, Peppers, Addison und Kevin Short. Heilige Maria. Also, ja. Da willst du auch echt nicht gegen angehen. Das ist,
glaube ich, der neue NFL-Trend zu sein.
Ja, D-Line. Alle sind die D-Line.
Ja, ich meine, Eagles haben es ja letztes Jahr vorgemacht.
Ja, und klappt, ne? Also, ja. Wie gesagt, Panthers da auf jeden Fall am auf jeden Fall Contender für den Super Bowl mit dem Kader, den die haben. Linebacker muss man nicht viel drüber sagen. Kükli.
Brauchst du auch keinen eigentlich neben.
eigentlich reicht das. Ne? Also ist klar, Davis, 4-Game Suspension. Aber ja. Gut, das werden die auffangen können. Shaq Thompson haben sie dann noch. Jermaine Carter gedraftet in der 5. Runde. Da bin ich mal gespannt.
Ja, der kann lernen.
Der kann lernen, auf jeden Fall von den Besten. Ja. Also ist unglaublich. Kükli hat von Davis gelernt. Jetzt lernt Davis wahrscheinlich von Kükli und alle anderen können auch von ihm mitlernen. Es ist natürlich unglaublich krass, was die Linebacker und die Line-Position angeht. Ja, Secondary. Cockrell haben sie von den Giants geholt. Cornerback, Searcy als Safety von den Titans. Dante Jackson in der 2. Runde gedraftet als Cornerback. Und Rashan Golden als Safety. In der 3. Runde. Dazu haben sie noch James Bradbury als Cornerback, der auch wahrscheinlich wieder starten wird. Und da ist dann die Frage, neben Cockrell oder neben Dante Jackson? Ich würde es Dante Jackson wünschen, also auch einer der hochgehandelten Cornerbacks im Draft gewesen. Mike Adams als Safety und das ist dann wirklich Veteran vom Feinsten, 37 Jahre jetzt. Also der macht es natürlich nicht mehr lange, kann natürlich helfen für die ganzen jungen Leute. Wenn man eine Schwachstelle in dem ganzen Team ausmachen möchte, dann kann man sagen, ist es vielleicht die Secondary.
Ja,
genau so. Wobei die trotzdem auch noch jetzt nicht ganz schlecht ist. Ich habe mir jetzt nicht rausgeschrieben, was wird aufgeschrieben? Pass Defense? Ja.
Nee, ich kann mit Rush Defense kann ich dienen.
Aber die da sind sie Zweiter oder Dritter? Oder was?
Dritter. Also die können aber nicht so gut gewesen sein.
Ich guck gerade.
Weil, ja.
Pass Defense waren sie.
Ich würde jetzt mal 18. Lass mich raten. Ach, ja.
Sorry. Okay.
Ach, ich rate 18.
Genau. Boah, unglaublich. Also Mitte. Ne?
Ja.
Ja, ist was genau. In Ordnung ist, ne? Jetzt vergleich ich mal mit den Saints. Die waren im Schnitt beide 16. Ja. Natürlich eine krasse Offense, aber die Panthers versucht gegen die zu laufen.
Ja, keine Chance. Allgemein bei denen habe ich als Stärken alles, was mit Running zu tun hat. Weil wenn man sich jetzt mal anguckt, dass du Newton, McCaffrey jetzt im zweiten Jahr bekommst, dazu noch CJ Anderson, der letztes Jahr 1000 Yards gelaufen ist. Dazu halt, wie gesagt, drittbeste Rush-Defense, viertbeste Rush-Offense gehabt im letzten Jahr. Und das bei der 19. Offense insgesamt. Da sind wir nämlich dann auch direkt bei der Schwäche, die ich ausgemacht habe, die aber meiner Meinung nach durch die Roster-Anpassung gut aufgefangen wurde. Denn wir sprechen hier über die 28. Pass-Offense der gesamten Liga letztes Jahr mit Cam Newton.
Ja.
Also da ist dieses von dir, was du gesagt hast, dieses Alleingelassen, das spiegelt sich darin sehr gut wider. Es ist halt echt ein Witz gewesen. Also,
ja, aber jetzt hat er, wie gesagt, nochmal zusätzlich Waffen bekommen.
Und, genau, und deswegen sollte das auch stimmen, diese Saison.
Und Cam Newton in MVP-Form ist, ne, haben wir ja gesehen, ne, hilft ja nur ein Von Miller.
Genau. Was ich noch hatte, war hier Cornerbacks-Position. Die haben ja noch versucht, was zu tun mit Bashaun Breeland.
Genau.
Der aber ja sein Physical gefailt hat. Also da kann man ihn, also hätten sie vielleicht noch eine Alternative suchen können.
Ja, wie gesagt, Cockrell geholt von den Giants, das war wahrscheinlich die Alternative. Und dann noch Dante Jackson im Draft, haben einiges getan.
Ja. Also wir hatten den auch drafttechnisch, hatten wir den mega gute Noten. Also du zumindest, du hattest den A- gegeben und ich hatte den B gegeben.
Ja, also, was bei dir ja schlecht ist. Also jetzt.
Ja gut, aber bei dir ist ein A- schon eher gut.
Ne. Oh, Panama hat ein Tor geschossen. GG.
Ja. Von daher, für mich ist das insgesamt. Ach so, ich habe noch eine Sache. Die wenigsten Penalty Yards letztes Jahr.
Oh.
Nur 83 Strafen insgesamt für 682 Yards.
Das ist stark und wichtig. Und
wenn man das noch weiterhin aufrechterhalten kann, dann ist es gerade für die Games, wo wir jetzt im Schedule zu kommen, die, denke ich mal, ordentlich eng sein werden, könnte das ein ausschlaggebender Faktor sein.
Mhm.
Das nur noch so als Abschlussinfo für die Roster.
Ich habe die ganze Zeit gerade hin und her geändert. Ich habe nämlich gerade, was das Grade angeht, ich habe gesagt, nee, ganz im Ernst, die sind vom Roster für mich genauso stark wie die Eagles. Ich wollte auf 8 anpassen und dann habe ich aber gesehen, na okay, Norvel weg, das ist 0,1 Unterschied. Ich habe den 7,9 gegeben. Also 0,1 besser als die Falcons, 0,2 besser als die Saints, 0,1 schlechter als die Eagles. Ja, 7,9.
Ja, bei mir ist einfacher. Auch 8,5.
Ja.
Alle drei kriegen bei mir 8,5. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, der raussticht, dann würde ich mich, glaube ich, für die Panthers entscheiden.
Ja.
Weil die halt wirklich nur die Secondary haben und das noch so wenig Probleme beinhaltet.
Ja, aber ganz...
Ich finde, eine ausgeglichene Roster, wie bei dir ist es ja auch quasi ausgeglichen, passt da schon ganz gut auf die Division.
Ja, allgemein auch ganz krass. Ich habe nämlich gerade mal dann nämlich geguckt, ne, was Eagles mit Panthers-Vergleich angeht. Die Line... müsste man eigentlich fast sagen, eigentlich fast gleich, aber die Eagles haben ja noch...
Vorteil Eagles.
Die Eagles haben, genau das wollte ich gerade sagen. Danke, dass es mir vorausgenommen hat. da ganz leichter Vorteil. Dafür haben sie auf der Linebacker-Position Vorteile. Secondary ist, glaube ich, so eine Geschichte, die man da ganz gut vergleichen kann. Panthers und Eagles. Das so was heraussticht, was vielleicht so das Schwache noch sein könnte an beiden Mannschaften. Tight End tun die sich nicht viel. Greg Olsen, Zach Ertz. O-Line ist vielleicht ein kleinen Ticken, die Eagles O-Line noch besser, aber auf der anderen Seite, ich denke, auf der Running Back Position sind die Panthers da etwas stärker. Einmal wegen Newton.
Plus Newton-Faktor.
Newton-Faktor und natürlich McCaffrey, Stewart gegen Jay Ajayi und Clement, wenn man dann so will.
Ja.
Und Wide Receiver kann man, denke ich...
sagst du, tun die sich nicht viel?
Ja.
Siehst du nicht Olsen vor Ertz?
Also nach der letzten Saison von Ertz.
Ah, okay. Ja.
Sehe ich das ähnlich. Ja, zumindest. Ja. Und dann Quarterback, schwierig zu vergleichen, weil komplett andere Typen, aber beide können ultimativ ausrasten in Bestform. Und das ist fast gleich, ne? Macht dann tatsächlich den Norwell den Tacken Unterschied in der O-Line. Ja. Aber interessant, ich glaube, die Panthers, Halleluja, hätten die jetzt noch den Norman, den Josh Norman. Ich glaube, die würden das Ding gewinnen.
Was sagst du denn zum Schedule von denen?
T-12. Eigentlich analog zu vergleichen mit dem Schedule der Falcons, die da gegen die Cardinals und Packers mussten, die Panthers jetzt gegen die Lions und Seahawks. Mhm. Ungefähr gleich. Und sonst tatsächlich auch Winning Percentage lagen die Falcons bei 0,509, die Panthers bei 0,512, also 0,003 Unterschied. Exakt gleich, ich habe denen eine 4 gegeben.
Okay, ja, ich genauso. Bye Week in Woche 4 ist natürlich unschön, aber wie gesagt, die haben die Redskins dabei, die haben die Ravens dabei, wo was drin ist, die haben die Lions dabei, wo die definitiv das bessere Roster haben. Und von daher, 4 passt da ganz gut. Jo. Coaches mit Ron Rivera. Ja, Record 64-47, zu 1, hat sogar schon mal ein Unentschieden auf die Kette gebracht. Mhm. Negativen Postseason-Record, 3-4. Hat zwei neue Coordinator, North Turner und Eric Washington. Dazu auch noch einen neuen GM bekommen. Also jetzt fest, ja. Nämlich Matt Herney ist mittlerweile wieder zurück, übernimmt für Dave Gettleman, war bis 2012 war er schon mal da. Und ist unter anderem der, der Newton und Kükli gedraftet hat. Also, da haben sie auf jeden Fall back to the roots, back to the good roots. Die ja auch, also Newton und Kükli sind ja, denke ich mal, so mit die Urväter des Super Bowl oder des versuchten Super Bowl Runs in 2015. Ich war schon das...
Ich vertausche da immer.
Ja. Ansonsten, ja, Ron Rivera. Gott, ist das schwierig. Super Coach, meiner Meinung nach. Über die Coordinator, hast du da was zu? Also ich hatte mir jetzt nur rausgeschrieben, dass die beide neu sind. Mhm. Dann hau mal eben raus.
Gut, fangen wir Defensive Coordinator an. Eric Washington, der ist schon seit 2011 D-Line-Coach bei den Panthers. Und ist jetzt, wird jetzt Defensive Coordinator, der kennt den Franchise in- und auswendig, Spieler in- und auswendig. Ich denke mal, das ist eine gute Wahl, die sie da getroffen haben aus Sicht der Consistency auch. Brutale Rushing Defense since ever. Seit 2011 ist der bei den Panthers schon. Das auf jeden Fall stark. Offensive Coordinator North Turner. Alter Hase. 67, 65, 63, irgendwie sowas. Ich hatte mal, wir reden ja gerne von den Wanderhuren der NFL, der ist die Wanderhure, was das Coaching angeht, war schon bei 10 NFL-Teams.
Oh Gott.
Als Coach unter anderem Head Coach bei den Redskins, Raiders, Chargers, Offensive Coordinator in Dallas, Miami und San Francisco und übernimmt jetzt den Job von Mike Shula, der jetzt bei den Giants Offensive Coordinator geworden ist. Genau. Letztes Jahr hat er gar nicht gecoacht, North Turner. Aber hat natürlich Erfahrung pur. Jetzt muss man dazu sagen, wie gesagt, Ron Rivera nicht das Offensive Mind, ist auch wieder eher ein Defensive Coach. Play Calling liegt auch hier beim Offensive Coordinator immer. Mhm. Jetzt hat er sich einen erfahrenen Mann geholt, damit wird er jetzt nichts Neues reinbringen, aber was soll man da auch Neues reinbringen? Einfach Stick to the Roots aus 2015, die Run-Geschichte, die Run-Option-Geschichte mit Cam Newton und tralala und dann machst du, kannst du mit der Offense ordentlich was raus. Und ich denke mal, das ist ein guter, also ich würde es echt als einen guten Call ansehen, den zu holen. Kannst du, glaube ich, echt nicht wirklich was mit falsch machen. Hast einen erfahrenen Mann an der Seite, der wir jetzt bei dir an Ron Rivera Seite die offensiven Plays called. Vollkommen in Ordnung.
Was hat das für ein Grade bei dir ergeben?
7,5. Also etwas schlechter als Sean Payton und Doug Peterson, hatte ich ja jeweils 8 gegeben. Ja, Grund, weil Ron Rivera nicht das Offensive Mind ist. Ne, und da sehe ich...
Heute sind wir aber auf einer Linie.
Ja, auch 7,5.
Ich habe auch 7,5, nice.
Ja, also wie gesagt, ich halt auch ganz viel von dem. Hat kein... Vielleicht dazu der eine... Das passt, der halbe Punkt Unterschied zu den Eagles und zu den Saints ist der Super Bowl Win der Head Coaches.
Ja, bei mir
sonst ist sehe ich der die da gleich. Punkt,
na gut, bei den Eagles habe ich halt 9 gegeben.
Ne? Das Ding hätte der machen müssen in 2015 gegen einen strongen Peyton Manning, aber sonst wie gesagt ein unglaublich starker Trainer.
Ja, unglaublich starker Von Miller. Deswegen hat das nicht funktioniert.
Ja.
Ergebnis bei den Panthers bei dir?
6,47.
Okay, da sind wir nur 0,3 Unterschied. Ich habe 6,67.
Die sind bei dir wie vielter? Bei mir sind sie Erster in der Gruppe.
Bei mir sind sie auch Erster.
Ja. Und dann Falcons, und dann Saints bei dir, ne?
Nee, andersrum. Bei mir erst Saints und
dann Falcons. Okay, bei mir auch.
6,5 Saints und dann Falcons.
Bei mir auch. Also wie gesagt, ey, das kann echt alles. Ne? Also bei mir haben Falcons ja 6-1 als momentan Dritte und die Panthers 6-47, also nur 37 Unterschied. Das kann echt sowieso alles komplett unterschiedlich ausgehen. Ja.
Das Problem ist halt auch, ich guck die ganze Zeit auf unsere Tabelle und denk mir so, sind die wirklich besser, sind die wirklich schlechter als die Giants? Also jetzt nicht die Panthers, sondern die Saints zum Beispiel.
Aber es scheint ja nur bei dir zu sein. Bei mir ist das nämlich, passt das nur alles.
Nee, bei ich würde ja nicht vom Passen reden. Das Ding ist, bei den Giants...
Die sind da besser ist halt so als viel die ungewiss. Giants, alle drei.
Ja, aber die Giants haben so... Ich meine, wenn Barkley ultimativ
ja, abgeht, klar, wenn die O-Line aber
jetzt so richtig funktioniert...
Es ist halt so vieles ungewiss.
Mit dem Wide-Receiver-Core, da ist halt die Frage... Bei den Giants sehe ich halt immer noch das große Fragezeichen mit Eli Manning.
Ja, also. Und die haben jetzt alle hier krasse Quarterbacks, ne? Matt Ryan, Drew Brees, Cam Newton, Junge.
Newton, ja. Wir werden
sehen. James Winston.
Genau, zu dem kommen wir nämlich jetzt. Ja. Tampa Bay Buccaneers. Fallen ein bisschen ab. Nicht, was den Draft angeht, weil da haben wir relativ, also du hast ein B gegeben und ich habe ein A- gegeben dafür. Aber ansonsten halt in der Division der klare Außenseiter. Wir haben Draftpicks, richtig krasse Boys mit Vita Vea und Ronald Jones in den ersten zwei Runden. Danach noch zwei weitere Zweitrunden-Picks mit MJ Stewart und Carlton Davis, beides Cornerbacks. Ja. Also da auf jeden Fall auch eine große Upside vorhanden. Ansonsten wurde Vinnie Curry verpflichtet, Jason Pierre-Paul dazu geholt, Ryan Jensen. Hat der verlängert oder kam der auch neu dazu?
Nee, den haben sie von den Ravens geholt.
Von den Ravens geholt. Auch mega starke Verpflichtung. Ja. Hat auch dementsprechend Geld bekommen.
Dadurch kann
knapp 10 Millionen. Ja.
Und dadurch konnte jetzt Marpet, der Center gespielt hat, letzte Saison, kann jetzt wieder auf Guard. Weil der war Guard und damals war er wohl gut. Habe ich mir jetzt so angelesen. Und als Center hat das nicht so funktioniert. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Klatsche.
Dazu dann natürlich noch die Verlängerung von Mike Evans, die man auf jeden Fall auch noch als großes Offseason-Plus nennen muss. Mhm. Auch wenn er vielleicht ein bisschen zu viel Geld bekommen hat. Aber da hat sich der OBJ für gefreut. Der wird dann dementsprechend auch bezahlt werden. Doug Martin ist weg. Meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Also da auf dann auch wenn man Ronald Jones in der zweiten Runde relativ früh nimmt, ich glaube 6. Pick in der zweiten Runde, ihm dann auch das Vertrauen dahingehend zu schenken. Ansonsten baut sich natürlich wieder alles um Winston, Evans und McCoy auf. Ich meine, was man sagen muss, diese D-Line, da sind wir wieder beim Thema, die ist auch fast schon krass. Ja. Oder die ist.
Da hatten wir ja, glaube ich, in der Draft-Folge auch schon drüber geredet.
Genau. Du hast jetzt Jason Pierre-Paul und Vinnie Curry outside. Du hast Vita Vea und Jared McCoy inside.
Das ist brutal.
Also, das ist auf jeden Fall die beste D-Line-Division, die wir hier haben.
D-Line ist der neue Schwarz.
In der NFL. Genau. Dann haben wir, was ich krass fand: Die Bucks waren letztes Jahr die viertbeste Passing-Offense. Und die neuntbeste Offense insgesamt. bei den wenigen Ws, die die gegessen haben, also...
Die Defense war halt ultra scheiße, ne?
Genau, es war nämlich die letzte.
Ja, das ist halt die Problematik.
Es war die schlechteste Defense overall, war dazu die schlechteste Passing Defense und 23. Rushing Defense.
Ja.
Also, Frage. Meinst du, Ronald Jones kann die Lösung fürs Rushing sein, jetzt mit Doug Martin dann weg?
Das ist...
Weil...
Ja. Das ist eine meiner großen Fragen, die ich mir auch gestellt habe, ne? Jetzt packen sie da einen Rookie rein. Wir haben grundsätzlich eine solide All-Line, muss man dazu sagen. Aber das ist natürlich hart. Auf ihm bleibt halt wirklich alles auf ihm hängen. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie noch ein paar hinter sind, so die da vielleicht einspringen könnten. Nee, das, ich glaube schon, dass die da tatsächlich voll auf ihn gehen.
Peyton Barber, Dalton Crossen, Austin Johnson, Jacquees Rogers und Charles Sims, okay.
Also, ja. Wie du hörst, das wird gar nichts. Ja. Ich bin gespannt. Also, wäre natürlich wichtig für Ryan Fitzpatrick.
Ja. Defense, also mit der Line sollte sich da auf jeden Fall was verbessern.
Ja.
Dann hast du Brent Grimes noch geholt für hinten, dann halt die ganzen Rookies für die Secondary.
Ja. Hm?
Ja, Brent Grimes verlängert, genau.
Hargreaves als Cornerback.
Vernon Hargreaves, genau. Also, es sieht...
Hargreaves oder Hargreaves? Ich weiß nicht, ob das der Hargreaves ist wie der Owen Hargreaves von Bayern früher. Oder der... aber egal, das war jetzt nur so. Ich gucke mir das mal an. Ich glaube Hargreaves.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall Justin Evans noch in Safety. Trau denen zu, solide zu sein. Da bin ich ganz ehrlich. Du musst nicht die schlechteste Passing-Defense damit sein.
Nee.
Da gibt es, glaube ich, definitiv schlechtere, die da in der NFL am Start sind.
Ja.
Von daher, ich glaube, für die könnte was drin sein, sage ich jetzt mal, wären die nicht in dieser Division. Das ist halt deren größtes Problem.
Ja.
Dass sie halt die krassen Gegner haben. Wären die jetzt in einer... Weiß ich nicht. In der AFC West würde ich die sogar mit um den Titel spielen lassen. Also für den Division-Title.
Jetzt tust du der AFC West aber hartes Ungerecht sein. So schlecht ist sie jetzt auch nicht. Nur weil die Broncos mal scheiße waren.
Nein, du hast die Chargers. Natürlich hast du Chargers und
Broncos und die Kansas City Offense.
Broncos. Ja, aber... Wenn man überlegt doch einfach mal, die neuntbeste Offense, viertbeste Passing Offense, wenn Ronald Jones funktioniert und dazu die Verbesserung in der Defense, sagen wir, zwei von den Rookies schlagen ein, dann hast du eine krasse Secondary. Warum nicht? Warum soll die nicht abgehen?
Nein, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich halte das Roster der Buccaneers für ziemlich stark. Für ziemlich, ziemlich
überraschenderweise. Also hat mich auch bei der Vorbereitung extrem überrascht.
Ja,
kurz nochmal zu Winston. Die ersten drei Games...
das steht ja jetzt noch nicht fest.
Ach so, genau. Ja, steht noch nicht fest, aber es sollten...
Oder weniger.
Werden wahrscheinlich die ersten drei. Während Saints, Eagles und Steelers, ich meine, ob sie 0-3 starten oder 0-3, ist egal.
Stimmt auch wieder, ja.
Mein Ryan Fitzpatrick hat
der haut das raus,
auch verlängert sogar.
Hm? Der haut das raus, Babo.
Genau. Die starten 3-0, easy.
Ja, und dann verkackt Darnold bei den Jets und die holen ihn wieder zurück und wird wieder Starting Quarterback. Für die Jets zu, kann man das sagen, alte Stärke ist schwierig. Weil alt
welche
und Stärke. Nee, aber. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, warum Ryan Fitzpatrick, warum soll der nicht auch was anfangen können mit der Offensive, ne?
Ja. Warum nicht? Also ich sehe das genauso.
Hast du den gegeben?
Eine 7 haben die von mir gekriegt.
Ja, krass. Ja, wir sind da fast gleich. Ich habe denen eine 6,9 gegeben. Aus dem einfachen Grund, weil ich den Cowboys, glaube ich, eine 7 gegeben hatte. Und die haben allgemein noch ein leicht runderes Team, aber nicht so, teilweise nicht so, weil es einfach mehr funktioniert hat in der letzten Saison. Deswegen habe ich den da etwas schlecht, aber grundsätzlich ist das eigentlich auf einem Niveau, weil DeSean Jackson, Evans, O.J. Howard, Cameron Braid, Jason Pierre-Paul, McCoy, Vita Vea, Vinnie Curry, Hargreaves, Levante David und Kevon Alexander als Linebacker. Gute All-Line, das Running Game, ne, da wird vieles von abhängen, aber das ist eigentlich richtig krass. Also die sind da, das bestätigt ja auch die Offensive. Ja, und zum Thema Offensive kommen wir gleich noch, wenn wir bei Coaches sind, etc. Aber wie gesagt, vom Roster krass. Also ich denke auch, einfach weil es bisher nicht so rund gelaufen ist, sind da, denke ich mal, Abstriche unsererseits gemacht worden. Aber die hätten rein theoretisch, wenn der Quarterback James Winston funktionieren würde, dann wären die für mich auch beinahe auf dem Niveau knapp unter der Eagles oder unter den Eagles und Konsorten.
Was?
Knapp.
Also so hoch. Also ich würde schon, da ist noch mal ein bisschen.
Nein, wenn der Quarterback so abgehen würde wie bei den Teams so. Der Division,
okay.
Wie bei den Falcons, okay. Dann wären die auf einem Niveau.
Ja.
Weil das Roster haben sie. Vielleicht etwas schlecht unter den Saints noch, also bei mir hatte ich ja 7,7, 7,8, 7,9, dann werden sie vielleicht 7,6, weil Running Game, aber wie gesagt, 6,9 zu 7,6, das ist kein großer Unterschied bei mir dann. Also, das ist ein krasses Roster, und wie du schon sagtest, da war ich auch echt überrascht.
Ja. Trotzdem ist der Schedule von denen nicht schön. Die haben erste Woche, also ersten vier Wochen, die Saints, Eagles, Steelers, Bears, danach die Bye Week in Woche 5, danach kommen Falcons, Browns, Bengals, Panthers, Redskins, Giants, 49ers, Panthers und zum Abschluss Saints, Ravens, Cowboys, Falcons.
Ist hart.
Ja.
Ist hart.
Die haben halt den
Ist hart.
Ist hart. die haben halt den Nachteil, dass sie wie wir gerade festgestellt haben, dann doch das schlechteste Roster der Division haben und halt drei krasse Gegner. Das ist halt der Fluch der Division. Und dazu bekommst du die Ravens, wo für die meiner Meinung nach was drin sein könnte, bin ich ganz ehrlich. Die Bengals sind dabei, die Bears sind dabei, die Redskins sind dabei. Also da sind Siege drin, sicherlich. Aber definitiv kein Playoff-Contender. Und sicherlich ein Roster, auf das sich zukünftig aufbauen lässt.
Auf jeden Fall.
Also gebt denen mal noch ein paar Jahre und dann, jetzt bin ich schon wieder vom Schedule weg, aber wie gesagt, das ist die Saison also das ist für die Lernphase, die haben krasse Gegner, da können die ordentlich lernen und dann weiter gestärkt in die nächste Season gehen. Für mich bringt der Schedule, der viertschwerste, glaube ich, ist overall, drei Punkte für die. Gleiche wie bei den Saints.
Mhm. Ja, Dito.
Okay.
Das genau. Ja, und kommen wir zum zweiten Grund, warum sie kein Playoff-Contender werden nächstes Jahr.
Oh ja.
Ist das Coaching. Head Coach Dirk Koetter. Damals als, kann man so vergleichen mit Kyle Shanahan heute, so als und Sean McVay als große, gut, Sean McVay hat es jetzt wenigstens schon umgesetzt, als ein riesiger Hype um ihn als das Offensive Mind schlechthin und so weiter, war Offensive Coordinator, also die in Atlanta können Offensive Coordinator, außer momentan.
Ja, außer Sarkisian.
in Atlanta aus sie gewesen, 2012 bis 2014, wechselte dann als Offensive Coordinator zu den Bucks in 2015 und jetzt ist er seit vorletztem Jahr Head Coach. Die Erwartung konnte er nicht umsetzen. Hängt unter anderem damit zusammen, dass die Defense, der wusste gar nicht, dass ein Football-Team auch eine Defense hat oder so. Auf jeden Fall scheint er sich nur auf die Offense konzentriert zu haben. Die Defense ist ihm anscheinend voll am Arsch vorbeigegangen. Wie gesagt, Offense, da hat es ja die Sets genannt, ist das nicht schlecht. Ist das sogar ganz gut und das kann auch gut sein. Aber Defense, das war halt leider absolut gar nichts. Und dann natürlich, dann gab es auch noch immer mal wieder so Nebengeräusche, gibt es da Probleme zwischen ihm und Jameis Winston und jetzt kommt noch die Suspension von Jameis Winston dazu. Also da kann man wirklich zweifelsfrei sagen, das ist das Idealbeispiel für eine Do-or-Die-Saison. Jetzt oder
für ihn.
Für ihn. Ja. Jetzt oder der ist raus. Wenn er wieder 5-11 oder 6-10 oder so raushaut, ist der weg.
Ja, über Overall Record ist aktuell 14-18 in der Regular Season.
Ja, was jetzt gar nicht mal so scheiße ist, weil die ja jetzt erst was an der Defense getan haben. Die haben ja bisher immer nur in die Offense reingebuttert und die Defense dementsprechend total scheiße gewesen, auch vom Personal. Jetzt haben sie was gemacht, von daher, jetzt muss er liefern. Wenn er jetzt nicht liefert, dann funktioniert bei ihm irgendwas nicht.
Ja, weißt du, was ich nicht verstehe, ist, dass der, also der arbeitet mit seinen zwei Koordinatoren, Todd Monken und Mike Smith, schon komplett zusammen. Mhm. Also die ganze Zeit, wo die jetzt da sind, dass er, also vielleicht mag sein, dass es nicht sein Call ist, sich sein Team da zusammenzustellen, dass das am GM liegt, den ich übrigens sehr feier. Ich weiß gerade nicht den Namen, aber der war auch bei, war es Hard Knocks letztes Jahr? Ja, ne?
Ja, die hatten halt.
Sehr korrekt und sehr, sehr kompetent, sag ich jetzt mal rüber, sofern ich das beurteilen kann. Aber dass da noch nichts stattgefunden hat. Was gerade jetzt vor so einer Do-or-Die-Season, er muss anscheinend extrem auf die vertrauen, gerade auf Mike Smith nach den Leistungen, aber wenn man sich mal anguckt, schlechteste Defense des letzten Jahr, schlechteste Passing Defense und 23 schlechte Rushing Defense.
Oh. Da, awesome.
Ganz ehrlich. Also entweder der Dude ist hält sich zurück oder er möchte ihm halt jetzt die Chance geben. Aber weil
sein. Die kennen sich auch schon x Jahre. Die haben auch schon damals alle bei den Jaguars mal zusammengearbeitet.
Ja. Aber ist das Richtige, wenn, also es geht ja, wie du schon sagst, es geht wahrscheinlich irgendwie um seinen Job jetzt diese Saison. Und da jemandem zu vertrauen, der letztes Jahr so abgeliefert hat, ja, ist fraglich.
Also halte ich für auch sehr, sehr fragwürdig. Wie gesagt, jetzt haben sie zumindest das Personal, von daher wird halt vieles abhängen wieder in der Saison. Aber die gehen mit einer denkbar schlechten, auch würde ich jetzt fast sagen, Stimmung, was den Trainer angeht, vielleicht rein. Die ganze Quarterback-Situation spielt da auch noch mit ins Coaching rein. Da kommen wir gar nicht drum rum. Ja, und defense-technisch haben sie, wie gesagt, ja nicht abgeliefert. Also, halte ich für problematisch. Ich habe da tatsächlich gesagt, vielleicht nicht ganz so problematisch wie bei den Cowboys. Aber auch nicht viel besser. Ich hatte den Cowboys eine 3 gegeben. Ich habe hier gesagt 3,1. Eigentlich ist es genauso scheiße. Ich wollte den
Cowboys gegeben habe.
Ich glaube auch eine 3. Ich glaube, da hatten wir gleich. Die haben
von mir auch eine 3 bekommen.
Ja, also das halte ich für zu schwierig für die nächste Saison, das alles zu overcome, was da so schief gelaufen ist.
Ja.
Ich würde es ihm wünschen, weil mit der Offense können die so krass wieder reißen und jetzt mit dem neuen Defense-Personal, aber Es muss auf einmal alles passen, was in den letzten Jahren nicht gepasst hat, und das traue ich denen nicht zu. Und dann noch die Gruppe dazu, der Schedule spielt auch eine Rolle. Insgesamt sehe ich die da auch am leider ganz unten in der Division.
Ja. Für mich ist es sogar insgesamt das schlechteste Grade, was ich bisher verteilt habe.
Dito.
Aber das liegt leider auch zum großen Teil nicht am Roster, sondern eher am Coaching und am schweren Schedule.
Ja.
Wo kommst du denn aus?
4,33.
Nee. Sag nochmal deine Dinger.
6,9, 3 und 3,1. Du hast 7, 3 und 3, ne?
Ja.
Das war also einmal quasi 0,
das genau dasselbe.
Ja, genau. 4,33. Ich weiß nicht, was ich damals den Redskins gegeben hatte, aber ich meine, ich hätte auch nachgeguckt.
Den Redskins hast du 4,5 gegeben.
4,5. Ja, wie gesagt, da hatte ich beim Coaching, glaube ich, eine 4 gegeben und beim Schedule eine 4. Und das sind die, das ist, glaube ich, echt nur ein winziger Teil. Ich glaube, das Roster hatte ich den 1,5 schlechter oder so gegeben und dann ein bisschen 0,5 besser, dadurch 3 und dann kommst du auf die 17 höher. Eigentlich haben sie, also wenn ich das mit den Redskins vergleiche, eigentlich haben sie mehr Potenzial, aber ich glaube da einfach aber nicht dran.
Die schlechtere Situation.
Eine schlechte Situation.
Ganz klar. Deswegen ist das auch, glaube ich, ganz richtig, dass die Redskins theoretisch über den Buccaneers ranken könnten dieses Jahr.
Ja.
Okay, ja, dann sind wir durch. Nochmal zur Zusammenfassung. Wir haben, glaube ich, die gleiche Reihenfolge jetzt im Endeffekt gehabt. An 1 die Panthers, an 2 die Saints, an 3 die Falcons und an 4 die Buccaneers.
Ganz knapp oben und dann große Lücke und die Bucks.
Definitiv. Was mal interessant wäre, wäre dann auch irgendwann mal die, die Grades zusammenzuzählen und dann durch 4 zu teilen und dann mal zu gucken, wer denn auch grade-technisch die stärkste Division hat nach unserem Ranking her.
Ja, komm,
das können wir auch mal machen am Ende.
Na, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir werden nochmal eine Excel-Tabelle basteln. dann unseren Fortschritt entsprechend posten bei Twitter.
Genau. Ja, dann habe ich noch eine Bortles Mania für uns. Und zwar kann ich ja verraten, heute ist Cover 2 Fantasy Draft Day.
Nee, hat sich verschoben.
Hat sich verschoben? Mhm. Wirklich?
Jo.
Ach Gott, okay. Ja. Ja gut, heute ist nicht Cover 2 Fantasy Draft Day.
Nächste Woche.
Trotzdem hat Blake Bortles einen kleinen Tipp für uns, was Fantasy Football angeht. Denn er hat diese Woche mit dem Atlanta Journal, mit der Atlanta Journal Constitution gesprochen. Und das Positive, was man ihm abgewinnen muss diese Woche, ist, dass er ein echter Realist ist. Wurde nämlich gefragt, ob er sich selber auf sein Fantasy-Team draften würde. Und seine nüchterne und kurze Antwort war, probably not, maybe Leonard Fournette.
Oh, makes sense. Auf jeden Fall. Lustige Anekdote dazu, ich habe ja testweise auch noch andere Fantasy-Liga einfach gemacht und da hatte ich ja auch gedraftet gestern. Ich habe als Backup-Quarterback Blake Bortles gedraftet.
Habe ich gesehen. Ist mir heute Morgen geschickt.
Also Blake Bortles, du magst dich vielleicht nicht selber draften, ich habe dich aber gedraftet. Also alles easy.
Gut. Ja, was steht nächste Woche an?
Nächste Woche NFC West. Dann, oder? Nee, oder erst North. North, okay.
NFC North. Haben wir nächste Woche. Da haben wir die Vikings, Lions, Packers und Bears. Oh, auch spannend.
Verdammt spannend.
Spannende Division. Ja, irgendwie ist jede Division spannend.
Ja.
Ich gucke jetzt gerade nochmal durch und also die unspannendste, muss ich ganz ehrlich sagen, ist entweder die die Steelers-Division wird allein durch die Browns spannend.
Die Patriots-Division wird spannend durch was mit den Jets passiert, mit den Bills passiert. Dolphins auch ganz interessant.
Ohne Mist,
und die South an sich auch. Ist
definitiv
ne?
Die AFC West.
Ja, sorry, aber ich finde die auch ultra spannend. Kommt Denver zu alter Stärke mit Case Keenum? Wie sieht's mit Patrick Mahomes bei den Chiefs aus? Können die Chargers um den Super Bowl mitspielen? Kommen die Oakland Raiders aus ihrem Loch raus? Also,
ist, ja gut, wenn man will, also, man zu allen eine Story.
Keine unspannend dabei und die irgendwie nach, vielleicht die unspannendste vielleicht noch die NFC East. Gemacht haben.
Ja.
Ne, mit, da sind es vielleicht auch, aber da werden die Eagles das Ding gewinnen. Die Redskins werden am Ende runterfallen. Und dann, ja. Also da würde ich vielleicht mal sagen, die sind am unspannendsten, aber selbst die sind auch spannend. Also von daher, ich freue mich ultimativ.
Alles klar. Ja, gut. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, genießt weiter die WM, aber vergesst den Football nicht. Ich meine, die letzten Games waren ja sogar ganz ansehnlich. Oh. Beim gestern Deutschland, erste, ich glaube so ein bisschen, jetzt fängt die Euphoriewelle an zu schwappen. Ich lese aber auch immer wieder bei Twitter, dass die Leute sich ein bisschen abfacken darüber, dass
jetzt.
Die NFL nicht läuft.
So. Ja.
Wenn schon die die Football-Hardcore-Fans am Start.
Ja, jetzt kommt ja bald.
Ich meine, wer unseren Podcast jetzt hört, der muss auf jeden Fall hart im Fieber, im Football-Fieber sein.
So gut.
Alles klar.
Ja.
Ansonsten, wie gesagt, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wie immer für euch am Montag, Montagnachmittag, Montagabend. Habt eine gute Woche und haut rein.
Peace.